Ja, die Kinder dürfen jetzt der Easy folgen. Yay! Und ein Timo vielleicht. Genau, viel Spaß in eurem eigenen Programm. Ihr könnt auch hier bleiben natürlich, wenn ihr mir zuhören wollt. Aber da sind sie alle weg. Solange die Erwachsenen nicht auch gehen. Ja, schön. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, wenn ihr uns im Livestream folgt. Herzlich willkommen zu diesem Vormittagsgottesdienst mit Segnung von Micha Kohler. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Irgendwo ist er. Hier, da. Ah, hi Micha. Schön. Das ist wichtig, dass du heute da bist. Schön, dass ihr gekommen seid zu diesem Gottesdienst mit der Predigt Ein Herz für Verlorene. Wir machen zurzeit so ein bisschen eine Predigtreihe, also immer mal wieder greifen wir die auf. Der Chris hat neulich den Einstieg gemacht zu dieser Predigtreihe und es geht ja um Dinge, die verloren sind heute. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn Dinge verloren sind oder Menschen verloren sind, das macht ja was mit uns, oder? Also dann liest man auch immer wieder so Zeitungsanzeigen, zum Beispiel habe ich neulich eine gesehen, Frau nimmt an eigener Suchaktion teil. Also irgendjemand hat die als vermisst gemeldet und dann gab es eine Suchaktion und sie hat selber daran teilgenommen und wusste nur, man sucht nach so einer Frau und ja, genau. Dann hat sie nach sich selber gesucht. Also es hat eine Weile gedauert, bis man das gemerkt hat. Ja. Oder es gibt auch tragische Geschichten. Also ich habe eine andere Geschichte gelesen, auch vor ein paar Wochen erst, von einem Mann, der seinen verlorenen Sohn so nach 20 Jahren oder so wiedergefunden hat. Das hat sich in China abgespielt. Der Sohn ist entführt worden an eine andere Familie, die kinderlos war, verkauft worden und dieser Mann hat die Hoffnung nie aufgegeben, ja, und hat nach seinem Sohn gesucht, ihn dann irgendwann auch wieder gefunden, ja, aber ist auch ein bisschen tragisch, weil dieser junge Mann ist natürlich 20 Jahre eben bei einer anderen Familie aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, meine Mutter hat immer nach ihrem Opa gesucht. Ja, der ist im Krieg geblieben. Man wusste nicht, was ist aus ihm geworden. Dann hat sie immer wieder angerufen beim Roten Kreuz, bei solchen Suchdiensten und geschaut, ja, hat man irgendwas rausgefunden, hat man ihn irgendwie gefunden, sterbliche Überreste gefunden oder so. Gibt die Geschichte von diesem Flug von Kuala Lumpur nach Peking, der spurlos verschwunden ist. Ja. Und ihr merkt, all diese Beispiele, da merken wir, wenn was verloren geht, dann macht es was mit uns, oder? Das lässt uns keine Ruhe. Ja, dieses Rätsel, diese Frage, was ist denn da draus geworden? Was ist aus dem Menschen geworden? Was ist aus dieser Sache geworden? Das bewegt unser Herz. Das lässt uns keine Ruhe. Das lässt uns gar nicht mehr ruhig schlafen, je nachdem, wie nah man da dran ist. Man versucht es auch zu vermeiden. Ja, also so Eltern, ja, schreiben dann ihren Kindern irgendwie die Telefonnummer auf den Arm oder irgendwie kriegen die Kinder so einen GPS-Tracker oder so. Oder Hunde, ja, die kriegen dann irgendwas hinters Ohr implantiert, dass man weiß, wem der Hund gehört. Also man versucht es irgendwo auch zu vermeiden. Und heute geht es in unserer Geschichte genauso um was Verlorenes. Jesus erzählt uns in Lukas 15 eine Geschichte, die uns in das Herz Gottes blicken lässt und die uns herausfordert und die Frage stellt, ob wir dieses Herz, ob wir das noch teilen.
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihm zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon.
Ja, das sind zwei Söhne von dem Vater, die leben da auf dem Hof. Und wie es damals so war, der Lebensweg scheint vorgezeichnet, oder? Also wenn man schon auf einem Betrieb ist oder in einem Betrieb arbeitet, ja, und der älteste Sohn ist oder auf einem Hof ist, und damals war es ja noch viel mehr so, dann ist der Lebensweg vorgezeichnet. Als Kinder dieses Mannes, als Erben, werden sie ja viel von ihm lernen, immer wieder zuschauen, mithelfen, ja, wie das halt auf dem Hof so ist, schon in jungen Jahren, werden alles von ihm lernen, um dann irgendwann in seine Fußstapfen zu treten, den Hof, den Betrieb zu übernehmen. So ganz genau steht es ja hier gar nicht drin, aber man kann davon ausgehen, dass es damals eben ein Hof war. Und der jüngere Sohn, der hat so eine Sehnsucht nach Freiheit verspürt. Und das kann man ihm ja auch nicht verdenken. Also ich kann es gut verstehen auf jeden Fall. Ja? Der hat so eine Sehnsucht nach Freiheit und das ist ja nachvollziehbar. Der will nicht diesen vorgefertigten Lebensweg. Ja, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann werde ich irgendwann der neue Bauer oder so oder hin oder her. Sondern der will ein bisschen rebellieren. Der will was sehen von der Welt. Und das ist ja grundsätzlich mal gar nicht so das Problem. Ja? Also ich kann das, wie gesagt, gut nachvollziehen. Sondern die Art und Weise, wie er das macht. Er trennt sich endgültig von seinem Vater. Er sagt, ich möchte das Erbe ausbezahlt bekommen. Gib mir meinen Anteil am Erbe. Und das ist eine endgültige Trennung. Ja? Das heißt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist gestorben für mich. Jetzt nehme ich das Erbe und dann guck, wo du bleibst. Ich mache mein Ding. Und diese endgültige Trennung, ich glaube, das ist das große Problem und das ist der große Schmerz Gottes. Das ist, was Jesus uns hier in dieser Geschichte zeigen will. Diese endgültige Trennung, diese radikale Trennung von ihm, vom Vater. Und die Sünde des Sohnes, ja, das liegt ja nicht irgendwie in dem moralischen Fehlverhalten. Beim Lesen der Geschichte ist mir aufgefallen, so viel wird da gar nicht drüber erzählt, sondern es ist eben diese Radikalität, diese Trennung von Gott, die Sünde beinhaltet. Und klar, der Sohn, der hat eine gewisse Freiheit. Ja, natürlich, er prasst da sein Geld raus. Also er kriegt ja diese Freiheit. Das ist eine super Sache am Anfang auf jeden Fall. Und feiert da Feste und bringt sein Geld durch. Also er lebt zunächst tatsächlich eine Freiheit. Aber am Ende des Tages kommt er irgendwie nicht weiter. Ne? Also da kommt eine Hungersnot und es kommen äußere Umstände, die er nicht beeinflussen kann. Das sind äußere Faktoren, die er nicht in der Hand hält. Und die bringen ihn in eine Situation, in der er auch nicht weiterkommt. Und es gibt es ja manchmal im Leben, dass man einfach nicht weiterkommt, dass man irgendwo gegen eine Wand fährt. Und dass wir keinen Handlungsspielraum mehr haben. Wir haben keine Option mehr. Also die einzige Option, die dieser junge Mann noch hat, ist, sich so einem Mann aufzuquatschen und sagen, stell mich ein für deine Schweine und so. Und dann ist er bei den Schweinen und er kriegt nicht mal genug zu essen. Er würde am liebsten das Schweinefutter essen. Und da hat er nun wirklich keinen Gestaltungsspielraum mehr. Was will er denn machen? Er hat kein Geld mehr. Er hat keine Beziehungen. Seine Freunde sind weg. Seine Kohle ist weg. Seine Familie ist weg. Er hat keine Möglichkeit mehr weiterzumachen. Und da landet er bei den Schweinen. Klar, das ist ein extremes Beispiel. Das ist auch ja eine äußerliche Sache, dass er bei den Schweinen landet. Aber diese Übertragung, die gibt es ja immer, dass wir unter Zwängen stehen, dass wir scheitern, dass wir Leid erleben im Leben, oder? Und die Folge sind Verlust und Entfremdung und Einsamkeit. Der Sohn verliert nicht nur das Geld, sondern er verliert seine eigene Identität, seine Würde, seine Freiheit. Und das ist es, was den Vater eigentlich schmerzt. Das ist wirklich der Schmerz dieses Vaters, der weiß, irgendwo da draußen ist mein Sohn, jetzt ist gerade eine Hungersnot, wie geht's ihm wohl? Und es ist nicht das moralische Fehlverhalten dieses Sohnes, das ihn von seinem Vater trennt. Und es ist auch nicht das moralische Fehlverhalten, das den Vater schmerzt, sondern dass er nicht da ist. Es ist rein die Trennung, die Gott schmerzt, dass wir nicht bei ihm sind. Denn Trennung von Gott bringt letztlich keine wirkliche, keine dauerhafte Freiheit, sondern es führt uns immer nur in neue Zwänge rein. Ja, wir können da nicht weitermachen. Irgendwann fahren wir gegen die Wand, irgendwann kommen wir eben nicht mehr weiter. Und diese moralischen Verfehlungen, die sind es gar nicht letztlich, die Gott da jetzt tangieren. Ja, es ist nicht so, dass es Gott tangiert, dass wir jetzt nicht seine Regeln einhalten, dass wir da sind und tun, was er sagt, was wir machen sollen. Ja? Sondern er leidet, wenn wir kaputt gehen an dem, wie die Welt um uns herum einfach ist. Er leidet daran, ja, dass wir denken, wir könnten es schaffen. Und wir bräuchten ihn nicht und wir bräuchten seine Nähe nicht und wir bräuchten seine gute Führung nicht. Und dann fahren wir gegen die Wand. Und wir scheitern an unseren eigenen Ansprüchen und wir scheitern an dem, wie wir denken, wir könnten es selber machen. Und diese Freiheit, die bringt uns am Ende gar nichts. Die bringt uns immer nur temporär was. Aber am Ende des Tages kommen wir einfach damit nicht weiter. Und ich glaube, das ist der große Schmerz Gottes. Dass wir uns selber kaputt machen. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du sagst, Mensch, ja, eigentlich bin ich frei. Eigentlich geht es mir gut, oder? Ja, eigentlich habe ich Geld genug. Ja, mir geht's gut. Ich bin körperlich, bin ich vielleicht auch fit. Aber du merkst, innerlich fehlt dir was. Innerlich ist da eine Leere da. Innerlich komme ich nicht weiter. Innerlich sitze ich vielleicht ja, bei den Schweinen, um das mal im Extrem auszudrücken, ja, mit dieser Geschichte irgendwie zu ummalen. Dass du sagst, ich komme innerlich nicht weiter. Ich finde da keinen Punkt. Ja, also es ist alles schön, äußerlich passt alles. Aber innerlich fehlt so viel. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Ich habe diese Freiheit nicht. Und ich versuche, mein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und ich versuche, mir irgendwie neue Sachen zu gestalten. Und ich versuche, irgendwie voranzukommen. Aber ich merke, irgendwas fehlt. Vielleicht ist es Gott.
Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah.
Danke. Ich glaube, ich habe zu viel, ich habe einen Vers zu viel eingegeben, aber passt, danke dir. Ja, ist super. Es ist eine Umkehr. Und ich fängt ja an mit, als er aber zu sich kam. Ja, das ist der Wendepunkt. Als er zu sich kam, als er merkte, wie es ihm wirklich geht, als er seine Situation mal ehrlich vor sich selber reflektiert. Er sitzt da bei den Schweinen und er denkt sich, Mensch, so kann es doch nicht weitergehen. Also ich komme hier nicht weiter an dieser Stelle. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch machen. Also in unserem Leben ab und zu, egal wo du stehst, egal wie du zum christlichen Glauben stehst oder wo du irgendwo in deinem Leben bist, dass du dir immer mal wieder einen Moment nimmst und reflektierst und dir überlegst, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben? Wie geht's mir wirklich? Geht's mir gut? Geht's mir wirklich gut? Ja? Und dann kommt dieser junge Mann zu sich, ja, so wird es in einer Übersetzung gesagt, als er zu sich kam. Und das ist so ein Wendepunkt. Und der Wendepunkt, der ist zentral. Und es muss eine eigene Bereitschaft da sein, umzukehren. Ja? Also dieser Mann, der muss ja selber an diesen Punkt kommen, dass er erkennt, ich muss umkehren, so kann es nicht weitergehen. Und das ist ja auch für unser Leben zentral, dass wir sagen, Mensch, irgendwo bin ich jetzt an dem Punkt, da geht es halt nicht weiter, das ist alles schön und gut. Ja? Mir geht es äußerlich gut, ich bin gesund, ja? Aber was mache ich denn mit meiner Seele, was mache ich denn mit meinem Heil irgendwo auch? Wer im Dreck sitzt, braucht Umkehr. Ja, und dieser Dreck, ja, das ist immer so diese Bildsprache, die ich jetzt benutze von dem Gleichnis. Das muss ja nicht wörtlich sein, es muss dir nicht äußerlich dreckig gehen, sondern innerlich. Und wenn du merkst, hey, meine Seele nimmt irgendwo Schaden, dann brauchst du Umkehr. Und wir sehen es in dieser Geschichte, dass die Umkehr gar keine Leistung ist. Ja? Also ich sage ja nicht, oh, jetzt müssen wir alle umkehren, jetzt müssen wir alle gut werden, jetzt müssen wir alle irgendwie gute Christen sein und alles richtig machen. Das passiert ja hier gar nicht. Ja, es ist nicht so ein, oh, streng dich an, werd halt mal ein besserer Mensch. Sondern die Umkehr ist ja einfach nur eine Kapitulation. Eine Kapitulation vor der Realität. Dieser junge Mann, der sagt, ich kapituliere, weil ich meinen Vater brauche. Ja, ich komme zur Besinnung. Ich kann es einfach nicht selber schaffen. Ich kann nicht einfach alles selber machen und selber gut sein und selber mir hier mein Leben aufbauen und sonst irgendwas. Ja, das Geld ist ihm zwischen den Fingern zerronnen. Wo ist es denn jetzt? Und so sagt er, Mensch, ich will zurück zu meinem Vater gehen. Diese Kapitulation ist es, wozu wir als Christen einladen. Einladen sollen, einladen können, einladen wollen. Einfach zu sagen, hey, der Vater ist für dich da. Du kannst umkehren, da gibt es einen Weg zurück. Aber die Bereitschaft, die muss von innen kommen. Die Umkehr beginnt nämlich im Herzen, lange vor sich die Füße bewegen. Umkehr ist was, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht bewirken. Versteht ihr, wie ich meine? Ich kann doch nicht zu jemandem hingehen und sagen, ja, du musst jetzt umkehren. Du brauchst aber Gott, ja, wenn es da jemandem gut geht. In der Geschichte ging es dem jungen Mann ja lange Zeit gut. Oder wenn da gar keine äußere oder innere Bereitschaft da ist, auch zu sagen, ja, jetzt bin ich irgendwo an einem Punkt in meinem Leben, da brauche ich das. Ich kann da einladen dazu, aber ich kann das nicht bewirken. Und das ist eine interessante Sache, wenn ihr mal in der Bibel lest, wenn ihr mal ein bisschen hier so um diese Geschichte drumherum lest, dann werdet ihr merken, da gibt es ein paar Gleichnisse, die Jesus erzählt, die immer was mit Verlorensein zu tun haben. Da erzählt er so ein Gleichnis von einer verlorenen Münze. Ja? Eine arme Frau verliert eine Münze, die ist ganz wichtig für sie und die hat nicht viel und so. Und dann sucht das ganze Haus ab, macht alles sauber und dann findet sie diese Münze und sie freut sich so sehr, dass sie diese Münze wiedergefunden hat, diesen für sie wertvollen Schatz. Und in dem Gleichnis ist die Frau ist Gott und Gott findet das, was verloren ist. Gott findet uns, Gott findet dich und er gibt nicht auf und er sucht das ganze Haus ab und er sucht überall. Und dann freut er sich wahnsinnig. Ja, diese Frau erzählt dann all ihren Nachbarn, dass sie diese Münze wiedergefunden hat. Und diese Freude, das ist, was Jesus uns erzählt. Und es ist die Frau, es ist Gott, der die Münze findet. Es ist Gott, der den Menschen findet. Oder vielleicht kennt ihr das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ja, ist vielleicht ein bisschen bekannter. Das sind 100 Schafe, so ein Hirte hat 100 Schafe und eins geht verloren. Und er lässt 99 zurück, um das eine zu suchen. Er macht sich auf den Weg und sucht überall nach diesem Schaf. Und wo ist jetzt das Schaf? Und am Ende findet er es und er feiert ein großes Fest mit seinen Freunden, weil er sich so sehr freut, dieses Schaf gefunden zu haben. Was haben denn die 99 Schafe gemacht? Haben die mitgesucht? Nein, die werden zurückgelassen. Und Gott findet den Menschen. Der Hirte findet dieses Schaf. Es ist immer Gott, der den Menschen findet. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist es ähnlich. Der verlorene Sohn muss das selber verstehen und er macht sich auf den Weg. Und Gott rennt ihm entgegen, aber ich nehme ein bisschen vorweg. Und jetzt sagst du vielleicht, also für die, die letzte Woche da waren oder das online angeguckt haben, letzte Woche, der Chris hat uns über Matthäus 28 gepredigt. Ja? Und da steht doch, dass es unser Auftrag ist, als Christen Menschen zu Jüngern zu machen. Ja, also wir sollen doch auch was machen. Ja? Und das stimmt schon. Aber ich sage mal so, für jemanden, für den es gerade gar kein Thema ist, der gerade seine Freiheit am Genießen ist, ja, der sich sein Erbe hat ausbezahlen lassen und jetzt geht es ihm gut und er sagt, ich brauche das alles gar nicht. Was willst du dem von Gott erzählen? Braucht der Gott? Ja, jeder Mensch braucht Gott, das ist mir schon klar, so abstrakt insgesamt. Aber aus dem seiner Perspektive sagt er doch, ich brauche Gott nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Nur, wenn jemand an dem Punkt ist, dass er erkennt, dass er selber an Grenzen stößt, macht es doch Sinn, einzuladen. Bei den Schweinen, wie gesagt, das bedeutet nicht, dass es der Person unbedingt äußerlich dreckig gehen muss, sondern dass die Person merkt, dass es in der Unabhängigkeit von Gott keine wirkliche Freiheit gibt. Und da brauchen wir der Person auch nicht aufzeigen, hey, was läuft denn alles falsch in deinem Leben? Ah, jetzt aber, kommst du aber mal zu Jesus, weil, guck mal, hier, bist du ein Sünder, ja? So, das brauchen wir nicht daherkommen, ja? Sondern wir laden ein. Wenn jemand diese Erkenntnis hat, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann erkennt er das schon selber. Ich kann einladen. Ich kann hingehen und sagen, hey, der Vater wartet auf dich. Zu Hause ist einer, der läuft dir mit offenen Armen entgegen. Ja, nimm doch dieses Angebot ein. Das kann ich schon machen. Zurück zur Geschichte. In der Geschichte fasst der Mann den Entschluss, zum Vater zurückzukehren. Und seine Erwartungshaltung ist maximal ein Dienstvertrag. Ja, mach mich zu einem deiner Knechte. Ja, ich möchte angestellt werden bei dir. Aber erwartet jetzt nicht Vergebung oder ein Fest oder so, höchstens ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Und ich glaube, das ist auch, was viele Menschen erwarten, oder? Ja, wenn ich Christ werde und so, dann, ja, wie halt die Christen so sind. Ja, zum Lachen in den Keller gehen und alle Gebote einhalten und immer schön brav sein. Ja, muss ich alle Regeln einhalten, dann bin ich vielleicht ein guter Christ. Schau mal, wie die Geschichte weitergeht.
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Vater befahl seinen Dienern. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Dann begannen sie zu feiern.
Jetzt ist es wieder an. Das ist immer eine Abstimmungssache, gell? Bei 4 Leuten. Jemand liest, jemand macht die Predigt, Technik noch, Bild, alles. Aber vielen Dank, dass ihr dabei seid. In diesem dritten Abschnitt in dem Text, da sehen wir das weite Herz Gottes. Und ich glaube, das ist dann wirklich dieses zentrale Element. Ich finde das super, ja, wie Jesus das ausdrückt. Das ist so befreiend. Da sieht der Vater den Sohn schon von Weitem. Von Weitem steht da, sieht er seinen Sohn. Ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal auf was dringend gewartet? Ja, also bei Kindern ist das ja so, ich habe ja einen Sohn, der ist 6. Ja, wenn da Oma und Opa kommen und er weiß das, dann ist der immer am Fenster. Wenn eine Autotür klappert, wenn ein Auto vorbeifährt, ist egal, immer. Kommen Sie jetzt. Und dann wartet man und ist so begeistert. Als Erwachsener, ich glaube, das Nächste, was man da so erleben kann, ist, wenn man sich was richtig Cooles auf Amazon bestellt hat, oder? Also, und dann merkst du und dann weißt, okay, wann kommt der Postbote ungefähr? Und dann warte ich schon so sehnsüchtig, ja? Und so muss es dem Vater gehen. Dieser Sohn, der hat gesagt, ich komme nie wieder zurück, du bist gestorben für mich. Und trotzdem wartet er und hofft jeden Tag, dass sein Sohn zurückkommt. Jeden Tag ist er am Fenster, jeden Tag guckt er raus, ja? Und dann sieht er da jemand hinten laufen, ist er's nett? So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann steht er da am Fenster und guckt und dann sieht er seinen Sohn von Weitem und dann rennt er ihm entgegen. Und das ist natürlich so eine Sache, das ist, muss man im Kontext aussehen der damaligen Zeit. Da steht so ein Patriarch, ja, ein älterer, gesetzter Herr mit einem langen Gewand und Respektsperson. Der rennt nicht einfach rum. Wenn die Leute was wollen von ihm, dann kommen die zu ihm, ja. Er hat einen Betrieb, der hat Knechte, der hat Kinder, der hat ja ganze Familie, so ein richtiger Patriarch. Und dann sitzt er da irgendwo in seinem Wohnzimmer und sagt, ja, wenn Leute was wollen, sollen sie zu mir kommen. Ja, nicht andersrum. Und dann sieht er seinen Sohn und dann rennt er dem entgegen und er fällt ihm um den Hals und er küsst ihn und er ist so froh, dass er da ist. Endlich ist sein Sohn zurückgekehrt. Und da sehen wir diese Begeisterung, da sehen wir diese Liebe, die da in seinem Herz ist. Auch diese Verzweiflung, die es gewesen sein muss, als sie getrennt waren. Diese Trauer über die Trennung. Er sieht, sein Junge kommt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, warum hat er den nicht einfach abgeholt? Warum ist er nicht auf ihn zugegangen? Warum hat er ihn nicht bei den Schweinen schon geholt? Ja gut, ganz abgesehen davon, dass er nicht weiß, wo der steckt. Damals gab es ja noch kein Internet. Muss man doch auch sehen, dass dieser Bruch radikal war. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Diese Umkehr, die muss schon freiwillig geschehen. Ja, wenn das sowas da ist, dass so ein krasser Bruch ist, dann kann ich auch als Elternteil nicht kommen und sagen, jetzt komme ich aber wieder heim. Sondern man muss diese Freiheit auch lassen. Und ich denke, letztlich können sich das nur Eltern vorstellen, die sowas vielleicht auch selbst erlebt haben. Aber er sieht auf jeden Fall, der Junge kommt, er ist auf dem Weg und rennt ihm entgegen. Ja? Und der Junge, der fängt an und Vater, ich habe gesündigt vor Gott. Und er unterbricht dieses Schuldbekenntnis. Er sagt, ich will das gar nicht hören. Ist ja interessant eigentlich. Ja? Wir Christen sagen doch immer, zur Umkehr gehört ja auch Buße. Man muss ja auch sagen, was man irgendwie falsch gemacht hat oder so. Und das ist schon richtig. Aber hier wird sie nicht breit getreten. Diese Buße, diese Erkenntnis, dass was falsch gelaufen ist, die findet doch schon viel früher statt. Die findet doch schon statt, als der Mann bei den Schweinen sitzt, als er merkt, ich komme so nicht weiter mit meinem Leben. Ich bin hier an einem toten Punkt. Das ist die reine Herzenshaltung. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich will eigentlich aufzeigen, der Vater, der lässt sein Fest feiern. Ja? Das ist keine halbherzige Versöhnung. Ja, ist schon gut, jetzt kommst du halt mal rein und dann überleg mal, was wir uns machen und was fangen wir mit dir an. Und ja, so als Knecht, das können wir uns noch vorstellen. Nein, es ist totale Wiederherstellung. Der bekommt den Ring an den Finger, steht da im Text, der Ring, der Siegerring. Ja, dass jeder gleich sieht, das ist der Junge, das ist der Erbe, ja. Das ist hier der Chef, er wird gewaschen, oder zumindest im Paralleltext, die Sünden werden abgewaschen, er bekommt neue Kleider, neue Schuhe, ja, es ist totale Wiederherstellung. Und dann wird das Kalb geschlachtet, ein einmaliges Fest, ja, ein Kalb, ein Mastkalb, hast du nicht 10 Stück im Stall stehen gehabt. Da gab es eins davon und das hat man für den besten, wichtigsten Anlass aufgehoben, ja, und dann hat man das geschlachtet und gegessen und dann war das so eine Feier. Gestern war ich auf einer Hochzeit hier von der Gemeinde und das ist ja, das, so eine Hochzeit, die feierst nur einmal in so einem Ausmaß. Ja, und dann So müsst ihr euch das vorstellen, einfach eine riesen Party. Und ich glaube, das ist letztlich diese Einstellung Gottes, das ist diese Herzenseinstellung, wie er auf uns wartet, wie er uns in die Arme schließen möchte. Jeden Einzelnen, egal ob du viel oder wenig mit ihm zu tun hast, egal wo du stehst in deinem Leben, der Vater wartet auf dich. Und das ist, was Jesus uns mit diesem Gleichnis auch zeigen möchte, dass das Herz Gottes weit ist, weiter als wir das oft glauben. Es gibt keine zu große Schuld. Es gibt keinen zu späten Rückweg. Die Initiative zur Versöhnung, die geht nicht vom Sohn, sondern geht die letztlich vom Vater aus. Wir müssen nur kapitulieren und sagen, ich komme so nicht weiter. Und wenn jemand umkehrt zu Gott, dann ist es ein Fest der Gnade, nicht des Verdienstes. Und Jesus zeigt uns mit dieser Geschichte das Herz Gottes. Und er will einladen zur Umkehr. Er möchte auch unser Herz wieder neu entfachen. Dieses Feuer in unserem Herzen für Menschen, die ihn vielleicht nicht kennen. Die sagen, ich bleibe lieber mal fern von Gott. Dieser Jesus, mit dem kann ich nichts anfangen. Es ist so schade, wenn wir unser Leben einfach nur vor uns hinleben. Wenn wir damit nichts zu tun haben wollen. Denn dort ist so viel Freiheit, dort ist so viel Offenheit, so viel Herzlichkeit, so viel Liebe zu finden. Dafür ist es wichtig, dass wir wirklich verstehen, was ein Leben in Gottes Familie eigentlich bedeutet. Und jetzt drehe ich noch mal eine ganz kleine letzte Schleife. Ja, es ist wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet. Die Geschichte geht nämlich eigentlich noch weiter. Es gibt noch einen zweiten Sohn. Ein Mann hatte zwei Söhne. Einer ist ja zu Hause geblieben. Und er war immer in der Nähe des Vaters. Aber er hat diese Freiheit, die das bedeutet, diese Freiheit, die es beim Vater gibt, nie in Anspruch genommen. Ist eigentlich schockierend, wenn man das so liest von diesem anderen Sohn. Der kommt dann irgendwann auch zurück vom Feld irgendwie und dann hört er da diese Feier und dass sie dann festmachen und er fragt, was ist los? Und so ein anderer Diener sagt zu ihm, ja, dein Bruder ist zurückgekommen. Der ist nach Hause zurückgekommen, jetzt gibt es ein großes Fest. Und dann bleibt er beleidigt draußen und der Vater kommt dann später raus und fragt, hey, was ist los? Und da sagt dieser zweite Sohn zu ihm, Vater, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du dich vielleicht mit dem zweiten Sohn besser identifizieren. Ihr habt das schon mal gehabt hier in der Predigt. Ne? Und das müssen wir uns als Christen schon fragen lassen. Was ist die Nähe zu Gott für uns? Ist es nur ja, Schufterei? Nur Zwang? Bedeuten die Gebote, die Gott uns gibt, für uns Freiheit oder Sklaverei? Machen wir das, was Gott uns ans Herz legt? Ja? Machen wir das nur, weil halt, weil wir müssen, weil wir Angst haben, dass wir, weiß ich nicht, sonst in die Hölle kommen oder sonst irgendwas? Oder weil sie uns Freiheit geben. Und wie könnten wir je Menschen zu einem Leben mit Jesus einladen, wenn wir selber nur äußerst widerwillig in seiner Familie leben? Wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns nichts gönnt. Nicht mal einen Ziegenbock für eine Feier mit Freunden. Also das ist jetzt aus diesem Text raus. Der sagt dann, ich habe nicht mal einen Ziegenbock von dir bekommen. Und da ist die Antwort vom Vater bezeichnend. Das ist dann so der Abschluss von diesem Gleichnis. Und da sagt dieser Vater zu seinem zweiten Sohn, aber Kind, du bist doch immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Beim Vater ist absolute Freiheit. Die Leitlinien, die Gott uns für unser Leben gibt, die sind nicht dazu, uns zu knechten wie Sklaven, dass wir uns drin abrackern, sondern damit wir in der echten, in der neuen Freiheit, in der eigentlichen Freiheit leben können. Es geht nicht darum, ja, Regel für Regel, Buchstabe für Buchstabe, alle Gebote einzuhalten, sondern einfach in der Nähe des Vaters, in der innigen Beziehung zu ihm zu leben. Denn wir sind Kinder und keine Sklaven. Und ich habe es schon mal gesagt, ein Sklave, der hält alle Regeln ein, weil er um Strafe fürchtet. Ein Kind darf in eigener Verantwortung die Regeln seiner Eltern anwenden und ist immer geliebt, auch wenn es scheitert. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir gerne beim Vater leben, dann freuen wir uns doch auch, wenn Menschen diesen Weg zurück zum echten Leben finden. Und dann wollen wir sie gerade dazu auch einladen, zu einem echten und erfüllten Leben bei Jesus Christus. Und das ist so ein Wunsch, den wir vielleicht haben für uns. Ja, dass Menschen Jesus finden, dass Menschen diese Freiheit finden, diese echte Freiheit.